Work, Life, Rebels. Der kompakte Business-Podcast mit Tipps und Tricks zur Vereinbarkeit und New Work mit echten Role Models. Herzlich willkommen zum Podcast Work, Life, Rebels. Ich bin Elisabeth Topinke und heute habe ich Kirsten Mettre zu Gast. Hallo Kirsten.
Hallo liebe Elisabeth.
Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich werde gleich auch noch ein bisschen ausführlicher erzählen, warum ich genau dich im Podcast haben wollte.
Okay.
Aber am Anfang möchte ich dich einfach kurz vorstellen, damit die Hörer im Podcast ein Gefühl bekommen, wen sie denn da vor sich haben. Du bist seit über 8 Jahren Senior Executive Manager Controlling bei Dr. Oetker und bist insgesamt über 27 Jahre bei Dr. Oetker. Wir sind gespannt zu hören, wie das so ist und wie du es dir immer wieder spannend gemacht hast und dich und deine Rolle neu erfunden hast. Wir kennen uns aus dem Cross-Mentoring OWL, wo du insgesamt seit 2008 schon als Mentorin aktiv bist. Und als ich dann irgendwann 2018 selbst Mentee war, habe ich dich wahrgenommen als eine der Mentorinnen. Nicht von mir direkt, aber eben als eine der Mentorinnen im gleichen Jahrgang. Und dann bist du auch bei den Managerinnen OWL. Und warst da ein sehr, sehr frühes Mitglied. Also ganz viel Engagement, ein ganz vielfältiger Lebenslauf.
Passt so. Wenn du das so siehst, sehr gerne.
Ja, doch. Dann würde ich sagen, damit wir ein bisschen reinkommen, fangen wir mit Aufwärmfragen an.
Sehr gerne, Elisabeth.
Den Schnellfeuerfragen. Und zwar, wie geht's dir, wo kommst du gerade her?
Ich bin ein bisschen erkältet, bin aber froh, dass man es hoffentlich nicht hört. Und ich komme gerade von Dr. Oetker. Ich habe gerade schon 1,5 Stunden am Schreibtisch verbracht, bevor ich mich auf den Weg nach Paderborn gemacht habe.
Ja, ich bin sehr froh, dass du da bist.
Danke.
Dann die Grundsatzfrage, die mich immer interessiert. Was vereinbarst du in deinem Leben?
Ich vereinbare meine Ziele. Und dazu gehört, eine Familie zu haben, einen spannenden Job zu haben, der mich fördert und fordert und so einen beruflichen Ausgleich zu finden und einen privaten Ausgleich. Ich wohne auf einem umgebauten Resthof und darf noch ganz viel Garten machen.
Das hört sich an, als wäre es sehr, sehr, sehr viel Garten.
Es ist sehr viel Garten, ja. Genau.
Ja. Was gefällt dir denn am meisten an deinem Job?
Dass er so vielfältig ist. Dass ich in einer verantwortungsvollen Position bin und viele Sachen mitentscheiden kann oder mitdiskutieren kann. Das gefällt mir am meisten. Und mein Lieblings-Hashtag kennst du, Manager by Head, Leader by Heart, dass ich beides vereinbaren kann, weil auch das Thema Management macht mir echt Spaß.
Ja. Ja, das merkt man auch. Also die Energie, die du versprühst hier im Podcast und auch sonst, wenn man dich erlebt, ist sehr eindeutig.
Danke.
Was war denn der schlechteste Tipp rund um Vereinbarkeit, den du je bekommen hast?
Ich glaube, ich habe gar keine Tipps bekommen. Deshalb, also ich kann mich an keinen schlechten Tipp erinnern.
Ja.
Nee, ich kann mich an keinen schlechten Tipp erinnern. Außer, ja doch, Augen auf bei der Partnerwahl.
Ach so.
Das war der schlechteste Tipp, weil ich hatte meinen Partner schon, als wir das Thema Familie diskutiert haben.
Ja, ja stimmt. Aber den hört man echt häufig, den Tipp. Ja.
Immer. Vielleicht habe ich ihn gleich auch noch.
Ja. Genau. Wer ist denn ein Vorbild?
Ich glaube, ich hatte auch gar kein Vorbild, um dich da enttäuschen zu müssen. Das Thema ist, ich war alleinerziehende Mutter, ohne alleinerziehend zu sein, weil mein Mann am Wochenende zu Hause war. Also wir hatten eine klassische Wochenendehe in den ersten Jahren und deshalb hatte ich auch gar kein Vorbild, weil sowas gab es bei mir eigentlich nicht. Und deshalb habe ich probiert, so meinen eigenen Weg zu finden.
Und ihn gefunden.
Und ihn gefunden.
Ja, sehr schön. Dann ist jetzt so der Warm-up-Teil vorbei. Wir sind aufgewärmt und ich bin richtig gespannt, mehr von dir zu erfahren. Magst du mal ein bisschen mehr erzählen, wie deine genaue Geschichte ist, also wie viele Kinder, wie du das hinbekommst, Job und Familie zusammenzukriegen und so ein bisschen Einblick in die Praxis. Wie machst du es konkret zu geben?
Total gerne, danke dir. Ich bin Kirsten seit über 27 Jahren bei Dr. Oetker, genau was du gesagt hast, und habe irgendwann angefangen, in meinem Leben Führungsrollen zu übernehmen in verschiedenen Stationen und habe mich dann gefreut, nachdem ich meinen Mann kennengelernt habe und wir klassisch eine Wochenendehe geführt haben, dass wir dann schwanger geworden sind und bin dann zu meinem Chef und habe ihm das gesagt. Und da sagte er, wie willst du wiederkommen? Dann habe ich gesagt, weiß ich nicht, ich habe noch nie ein Kind gehabt. Und bin dann wiedergekommen auf einer Teilzeitstelle und habe das ganz gut mit einer Kita hingekriegt. Unsere Kinder sind beide, wir haben jetzt zwei, die sind beide relativ jung in die Kita gegangen. Die waren beide unter einem Jahr. Und ich habe für mich immer entschieden, das macht total Sinn, weil das ausgebildete Menschen sind, die meine Kinder da betreuen. Die können zwar nie das Mamaherz ersetzen und die Mama-Liebe, weil es keine Mütter von meinen Kindern sind, aber die haben das immer sehr gut gemacht. Ja. Und ich habe mich da sehr, sehr gut aufgehoben gefühlt, auch die Kinder sehr gut aufgehoben. Und auch wenn es für mich manchmal schwer war, ich glaube, für die Kinder war es sehr gut, sofort mit anderen Kindern in Kontakt zu kommen. Und ja. Und so habe ich dann die ersten Jahre, die ich in Teilzeit gearbeitet habe, verbracht und habe dann aber relativ schnell festgestellt, als der nächste Schritt für mich anstand, nach Kind Nummer zwei, dass das nicht mehr ausreicht. Mhm. Es reicht nicht mehr aus, zu Hause wen zu haben, der dich unterstützt beim Haushalt, weil den habe ich die ganze Zeit gehabt. Mhm. Den Luxus habe ich mir immer gegönnt und habe dann gesagt, ich brauche eine Kinderbetreuung zu Hause. Und wir haben dann klassisch eine Nanny mit eingestellt. Mhm. Und das hat uns, bis heute trägt uns das. Die Kinder sind so groß, dass wir keine Nanny mehr brauchen, aber noch eine deutlich intensivere Haushaltsbetreuung. Und ja, das war extrem wichtig, weil ich gesagt habe, also ich verbringe meine Zeit lieber damit zu arbeiten, als die Kinder zum Sport zu fahren und im Zweifelsfall dann vor einer Turnhalle zu sitzen, was mir gar nichts gibt. Und ich bin, anders als Freunde von mir, keine Fußballmami, die sich freut, wenn die Kinder das machen, das bin ich nicht. Das nervt mich.
Ja. Darf ich einmal genauer fragen, wie du die Nanny gefunden hast? Denn ich weiß jetzt aus eigener Erfahrung, ich habe seit ein paar Monaten ein Au-pair, dass es zumindest für mich erstmal gar nicht so leicht ist, jemanden so an sich ranzulassen, Vertrauen aufzubauen, den Richtigen zu finden.
Ja.
Vielleicht kannst du da noch ein paar Erkenntnisse teilen.
Ja, ich kann das total nachvollziehen. Und wir hatten bei unserer ersten Nanny total Glück. Das war eine Dame, die wir hatten, die hat vorher schon Englischunterricht für die Kinder gegeben. Also die haben schon spielerisch Englisch gelernt. Und sie war dann auch Nanny bei uns in der Kita. Oder nicht Nanny, sie war Mitarbeiterin in der Kita und hat dann in der Kita aufgehört. Und ich habe sie parallel gefragt, ob sie nicht bei uns einsteigen möchte. Und das war natürlich total super, weil die Kinder sie kannten, ich kannte sie. Und deshalb hat das super geklappt. Und als dann Nanny Nummer zwei kam, weil sie sich dann was anderes gesucht hat, weil das Thema flexible Arbeitszeiten auch für sie damals echt schwierig war. Und flexible Arbeitszeiten waren bei mir gegeben, weil ich auch teilweise abends mal weg wollte oder weg musste oder morgens mal ganz früh raus musste, weil ich konnte die Kinder nicht unbedingt um 6:30 irgendwo abgeben. Dann musste sie auch mal morgens ran und dann hat sie sich was anderes gesucht. Und damit hat sich aber auch unsere Einstellung ein bisschen geändert. Also dieses Thema ganz früh morgens, ganz spät abends, habe ich dann auch probiert einzudämmen. Also das war vielleicht auch ein bisschen von mir nicht ganz so fair. Es war aber von Anfang an kommuniziert und das haben wir dann geändert. Und die zweite habe ich über betreut.de gefunden. Und mich da meinem Bauch leiten lassen, wer denn zu uns passen könnte.
Naja, das ist echt so eine Gefühlsentscheidung.
Genau, voll.
Unglaublich wertvoll. Ich muss dir jetzt nochmal ausführlicher erzählen, warum ich gerade dich im Podcast haben wollte mit der Geschichte.
Da bin ich sehr gespannt, Elisabeth.
Ja, denn ich habe ja schon erzählt, wir haben uns kennengelernt, als ich Mentee war im Cross-Mentoring. Und ich hatte da andere Ziele im Cross-Mentoring, habe mit einer Mentorin dran gearbeitet und wusste aber immer, dass für mich das Thema, ich will beides, Führung und Familie, ein ganz, ganz wichtiges war. Und deswegen habe ich mir nach dem eigentlichen Mentoring-Jahr einen Working Out Loud Circle gesucht. Du weißt auch, was das ist. Du hast den Vortrag damals gehalten.
Genau.
Es ist ein Gruppencoaching, Selbstcoaching-Programm. Unglaublich wertvoll.
Total. Kann
auch noch mal mehr dazu erzählen. Aber warum ich das gemacht habe und mit welchem Ziel ist eben, ich war dediziert auf der Suche nach Vorbildern, weiblichen Vorbildern, die Führung und Familie irgendwie unter einen Hut kriegen. Und dann habe ich erst so ein bisschen schüchtern, ja, wen kann ich denn fragen? Und ich habe auch niemanden gesehen, so in meinem weitesten Umfeld, einfach niemand, an dem ich mich nur ansatzweise orientieren konnte. Und dann haben wir uns im Working Out Loud Circle aber gegenseitig Mut gemacht und ich habe irgendwann dich einfach mal angerufen. Und du hast dir die Zeit genommen und wirklich so meine Fragen und die großen Unsicherheiten da beantwortet und mir eben deine Geschichte erzählt. Dann habe ich mir gedacht, wow, Kirsten ist so eine Powerfrau, die nimmt sich sogar noch Zeit für mich, die engagiert sich als Mentorin, die bekommt das hin, es geht. Und dann hatte ich diese Überzeugung, es geht, ich muss nur meinen Weg gestalten. Und deswegen war es mir so wichtig, dass gerade du kommst, weil du für mich da so eine Schlüsselrolle gespielt hast.
Vielen Dank, liebe Elisabeth. Das ist, ach, das tut meinem kleinen Herz sehr gut. Vielen Dank.
Ja, nee, das ist auch der Hintergrund einfach hinter dem Podcast, weil ich glaube, dieses Gespräch mit dir hat bei mir so viel bewegt. Und wenn wir sowas noch aufzeichnen als Podcast, ist meine große Hoffnung einfach, dass es noch mehr Leute erreicht und bewegt.
Ja, danke dir. Mhm. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich freue mich sehr. Nein, ich freue mich sehr. Vielen Dank.
Ja, das war wirklich wichtig für mich. Weil ich weiß nicht, wie es dir ging. Du hast ja auch gesagt, genau so ein Vorbild hattest du nicht. Ich finde es schon leichter, ein bisschen zu sehen, dass es zumindest Orientierungspunkte gibt.
Ja, das stimmt. Und ich bin gern Orientierungspunkt. Ich habe auch viele solcher Gespräche schon geführt. Auch immer wieder mit jungen Kollegen, die gerade davor stehen, zu sagen, wie hast du das denn gemacht? Und das ist mir ein Herzensthema. Ja, also es ist mir ein Herzensthema, junge Frauen zu unterstützen. Deshalb, ich bin lange bei beim Cross-Mentoring dabei und ja.
Wirklich, wirklich schön. Wenn wir jetzt nochmal eintauchen, so in die ganz konkreten Dinge, wie du es umgesetzt hast, was waren denn so, wenn du auf deine Geschichte zurückkommst, wie du Kinder und Karriere unter einen Hut bekommst, die bisher größten Herausforderungen und wie hast du die gemeistert?
Die größte Herausforderung für mich war, mir selbst gerecht zu werden. In meinem Anspruch an, was möchte ich denn als Mutter und in meinem Anspruch an, was möchte ich denn als Mitarbeiterin von Dr. Oetker, was mein Anspruch an meine Führung, an meine Managerin-Rolle, dem gerecht zu werden. Und wie ich die gemeistert habe, weiß ich nicht. Also ich glaube, das ist ein Teil Anspruch runterschrauben. Wenn ich gesehen habe, dass es den Kindern gut geht, wenn ich gesehen habe, dass es im Job läuft, habe ich mich dann nochmal damit zufrieden gegeben. Aber der Anspruch an uns selber ist meist ein sehr hoher und da dürfen wir, glaube ich, immer noch dran arbeiten. Und das ist was ich auch tue. Das ist die größte Herausforderung. Das andere ist Organisation.
Ja.
Also das ist keine Herausforderung, sondern das ist ein To-Do. Ne? So blöd, wie sich das anhört, aber das ist ein To-Do, zu sagen, wie kriege ich das denn hin? Herausforderung ist das, wo ich wirklich gefordert werde und das ist an meiner Haltung zu arbeiten.
Ja. Wie bist du da hingekommen, dass du einmal erkannt hast, was du brauchst und auch diesen Weg eingeschlagen hast, zu dir zu stehen und den Weg so zu gestalten, wie du ihn brauchst?
Indem ich an meine Grenzen gekommen bin. Also indem ich wirklich an meine Grenzen gekommen bin. Ich hatte ein Jahr, da hatte ich mich zum Cross-Mentoring angemeldet als Mentorin und bin mit zwei Kindern nach Hause gekommen und habe für mich gesagt, und mein Körper hat mir gesagt, halt stopp. Und hat mich 2 Wochen aus dem Verkehr gezogen. Und da habe ich gemerkt, okay, du musst deine Ansprüche zurückschalten in allen Richtungen. Und du kannst nicht immer alles machen. Und das hat mir ganz gut getan.
Ja.
Und das probiere ich tagtäglich. Das heißt aber nicht, dass es mir tagtäglich gelingt.
Das ist auch echt schwer.
Ja, genau. Also auch da die Reflexion einzusteigen und zu sagen, oh, wer bin ich denn? Was ist mir wichtig? Was ist mir in Bezug auf die Kinder wichtig? Was ist mir in Bezug auf meine Arbeit wichtig?
Ja.
Ja.
Und was hast du seitdem anders gemacht? Kommunizierst du anders oder wie transportierst du das, was du möchtest?
Ich glaube, das ist ein Haltungsthema. Ich weiß noch nicht mal, ob meine Erwartungen vorher auch die Erwartungen waren, die andere hatten. Oder ob es einfach nur in mir drin war und meine Haltung war.
Ja.
Also wir kleinen Perfektionistinnen. Ich glaube, das ist ganz viel Haltung. Kommuniziere ich anders? Weiß ich nicht. Sage ich manchmal mehr Nein? Vielleicht.
Hoffentlich,
genau.
Ja.
Aber ich glaube, ich arbeite viel an meiner Haltung. Also so ein Satz, der bei uns ganz oft fällt, ist, das hier ist eine Wohnung und keine Vorzeigung. Einfach um zu sagen, wenn da was rumsteht, wenn es dich stört, stört es dich. Also nicht mein Problem, wenn es dich stört, weil mich stört es nicht.
Ja.
Ist ja meine Wohnung. Sowas alleine, um da von meinem kleinen perfektionistischen Hang wieder ein bisschen runterzukommen.
Ja. Ich habe auch irgendwann einfach gelernt, dass es bei dem uns sowieso keinen Zeitpunkt gibt, bei uns nicht irgendwo ein Wäschekorb rumsteht. Also können Gäste auch gerne sehen, dass bei uns Wäschekörbe rumstehen.
Ja, genau. Und ich bewundere die Leute, wo es nicht so ist.
Weiß nicht wie.
ich weiß, wie es geht, aber ja, ist so.
Ja, genau. Es muss einfach nicht sein. Es schraubt ja auch für alle so ein bisschen die Erwartungen runter.
Genau. Und ich freue mich immer, wenn es noch Wohnungen gibt, die noch mehr Wohnungen sind als Vorzeigungen, als unsere, dann freue ich mich jedes Mal.
Ja, ja, das stimmt.
Ja.
Das ist gut. Und das darf man dann denjenigen auch sagen, ne?
Ja.
Oder? Machst du das?
Dass es bei denen noch mehr Wohnung als Vorzeigung ist, als bei uns.
Dass du das angenehm findest, dass sie so ein Vertrauen haben, dass du einfach
ja, das dabei sein darfst. Ja, genau. Und es gibt auch, also bei mir ist so der Satz, wenn ihr euch daran stört, dass hier Wäsche steht, dann stört es euch mich nicht. Mhm. Und das ist, glaube ich, ganz viel Haltung, an denen wir arbeiten dürfen, an denen wir vor allen Dingen arbeiten müssen, wenn wir in einer Doppel-Dreifach-Belastung sind.
Mhm. Ja. Ja. Wenn wir jetzt einmal so ein bisschen zurückspulen, die Kirsten vor den Kindern.
Ja.
Was hättest du denn gerne damals für Tipps bekommen? Beziehungsweise welche Tipps gibst du heute jungen Mentees oder Freundinnen, die so in diese Familienphase einsteigen oder drüber nachdenken? Was gibst du denen mit?
Definiert für euch, was euch wichtig ist, und klärt mit euch, mit euren Partnern, wie ihr den Weg gehen wollt. Es gibt kein perfektes Modell, weil das muss nur perfekt für euch sein.
Ja.
Und als Führungskraft kann ich halt immer sagen, wenn ich als Mutter von 9 bis 1 arbeiten möchte, weil ich da die Kinderbetreuung abgedeckt habe, dann habe ich damit ein echtes Thema als Führungskraft. Ich bin beides. Und deshalb ist für mich immer das, was ich den angehenden oder jungen Müttern mitgeben werde, ist für mich dieses, wer viel Flexibilität gibt, kann auch viel Flexibilität nehmen.
Ja.
Und ich glaube, das ist sowas, was mich immer begleitet hat, was mir wichtig war, und was ich auch gerne mitgebe, also dieses Thema, es ist ein Geben und Nehmen und genau das, was wir auch über Netzwerken hören, du musst am besten immer erst geben und kannst dann nehmen und nicht gleich mit Ansprüchen kommen, sondern erstmal sagen, was kann ich dir denn geben?
Ja.
Wo bin ich denn flexibel? Wo habe ich Unterstützung? Und wenn ich die Zeit um 3 Uhr zum Abholen brauche, mit was für einem Vorlauf kann ich es denn umorganisieren, dass ich mal nicht um 3 Uhr, also meistens kriege ich es schwierig hin, wenn ich heute erfahre, dass ich morgen um 3 Uhr einen Termin habe, aber mit wie viel Vorlauf kriege ich es denn hin, was umzuorganisieren? Und ja, was wichtig ist, ist das Thema, sucht euch Unterstützung. Das ist das Allerwichtigste, das ist ein To-Do. Sucht euch die Unterstützung, die ihr braucht, um das hinzukriegen, was ihr vorhabt.
Ja, und auch ganz ohne schlechtes Gewissen.
Das oh, ganz ohne wichtig. Schlechtes Gewissen, ja, genau. Mhm. Ja, das kommt immer, das kommt eh, aber probiert's.
Genau.
Ja.
Ja, finde ich sehr gut. Ich habe zum Beispiel, um das einfach mal konkreter zu machen, dann meinem Chef immer Termine ab 20 Uhr angeboten, wenn er in den USA war.
Mhm.
Weil dann hatte ich die Kinder im Bett. Für ihn war das sowieso ganz gut, weil er die ganzen Deutschland-Termine einfach früher am Tag hatte. Und das ist genau so ein Beispiel für die Flexibilität in beide Richtungen.
Genau, und das ist, glaube ich, genau das ist wichtig, Elisabeth, da zu sagen, was braucht es? Wenn es Donnerstags Regeltermine gibt, die von 8 bis 18 Uhr gehen, dann gibt es Donnerstag Regeltermine, die von 8 bis 18 Uhr gehen, Punkt.
Mhm.
Und entweder spiele ich dieses Spiel mit oder ich spiele es nicht mit.
Ja.
Das ist ein Satz, der mich auch begleitet, der genau dazu passt, ist, ich muss erst in einem Spiel sein und diese Spielregeln beherrschen und mitspielen, um dann das Spiel zu ändern. Ich kann das Spiel nicht von außen ändern, ich kann das Spiel nur von innen ändern.
Genau.
Und da einen Weg zu finden, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
Und man kann es auch nicht von jetzt auf gleich komplett ändern, sondern es ist immer
ein
gradueller Prozess.
Es ist ein total gradueller Prozess, ja.
Mhm. Ja. Da muss ich sofort an Marion Knarrs Spiele mit der Macht denken. Hast du das
Das habe ich nicht gelesen.
Also, ja, das passt
Das sehr ist auf gut meiner, dazu. Okay, ich packe es auf meine Bucketlist.
Ja, das ist wirklich
sehr gut.
Also,
okay.
Weil gerade so diese Regeln gut erklärt werden und ich finde sehr lustig und unterhaltsam erklärt werden.
Okay.
So. Immer auf die 1 und eine Hackordnung und so. Ja, das sind ein paar gute Tipps dabei.
Ja, danke für den Tipp.
Ja, dann würde mich jetzt interessieren, meine persönliche Beobachtung ist, in der Mutterrolle lerne ich auch ganz viel. Also ich komme an meine Grenzen, ich bin auch bereit, eben deutlich mehr drüber zu gehen, als ich das vielleicht in anderen Situationen wäre. Das heißt, ich bin resilienter geworden. Ich habe bestimmt auch gelernt, mit Konflikten besser umzugehen, mit Unsicherheiten umzugehen, zu organisieren und so weiter. Und ich habe gesehen, du hast auch einen wunderschönen Eintrag auf LinkedIn für Unpaid Care Work, was du da alles gelernt hast. Vielleicht geht es dir ähnlich. Was hast du denn in der Elternrolle gelernt und wie nutzt du es vielleicht auch im Berufsleben?
Ja, also uns Frauen wird ja immer gesagt, wir seien multitaskingfähig. Und ich glaube, jeder Mutter, die sagt, sie sei multitaskingfähig, dass sie wirklich multitaskingfähig ist, weil als arbeitende Mutter musst du alle Bälle jonglieren können. Und das nutze ich natürlich auch weiterhin im Beruf. Das ist ein Teil von mir. Kann ich nicht ablegen. Das Thema Resilienz, ja, habe ich, glaube ich, auch gelernt. Und ein gesundes Verhältnis zu meinem zu meinem Beruf zu bekommen, also zu meinem, was mache ich da eigentlich 8 Stunden am Tag, das ein bisschen mehr in Relation zu setzen, was ist wirklich wichtig. Ich operiere nicht am offenen Herzen und dafür ein gesundes Verhältnis zu bekommen, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, was nicht heißt, dass ich nicht 100% für den Job da bin, wenn es das erfordert, aber wir operieren nicht am offenen Herzen und das ist, glaube ich, sehr gut, was ich gelernt habe und was wichtig ist und was ich auch probiere, anderen mitzugeben.
Ja, und das schafft bestimmt in deinem Team dann auch eine sehr konstruktive, positive Teamkultur, wenn du das so vorlebst und ausdrückst, stelle ich mir vor.
Ja, glaube ich auch. Auch gerade dieses Thema sichtbar zu machen, wir akzeptieren es oder es ist total normal, wenn ich um 18 Uhr die Kinder ins Bett bringe. Und das einfach als gegeben hinnehme, dann ist einfach so, jetzt ist Papa-Zeit oder Mama-Zeit oder ich fahre zwischendurch nach Hause, hole die Kinder von der Schule ab und setze mich dann zu Hause wieder an den Rechner. Das hilft schon auch dem Team, dafür eine Akzeptanz zu haben und das als Vorbild einfach vorzuleben.
Die Vorbildwirkung. Hast du noch andere Tricks in deiner Führungskiste, wie du es schaffst, dann ein gutes Team aufzubauen, das eben zum Beispiel diesen Wandel auch mitgeht, das sich gegenseitig unterstützt. Was machst du da noch als Führungskraft? Du hast bestimmt noch das ein oder andere auf Lager, oder?
Wir kommunizieren sehr offen. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Und damit ganz, ganz klar umzugehen, ist für mich, für das Thema, das Wichtigste. Auch sich zu freuen, wenn irgendwer, weil andere Termine sind, sein Kind im Zweifelsfall mal auf dem Schoß hat und gerade mal Hallo zu sagen und dann danach einfach wieder in die Sache zu gehen, weil es was Normales ist, wenn ein Kind krank ist. Das heißt nicht, dass ich jeden Tag mein Kind mit auf dem Schoß haben möchte, aber einfach mal zu sagen, ist nicht schlimm. Ich weiß, dass du dich jetzt weiter konzentrieren kannst.
Wir sind Menschen.
Wir sind Menschen, genau. Ja.
Ja. Hast du den Eindruck, dass diese Kultur und das, was du tust, was du vorlebst, sich auch auszahlt in deinem Team? Also kannst du merken, dass das gut ankommt oder dass sich das lohnt, dass die Kollegen motivierter sind? Kannst du das irgendwie messen?
Messen kann ich es nicht. Und wir haben auch nicht so viele Eltern mit Kindern, wo das vorkommt. Aber es ist für uns eine Selbstverständlichkeit geworden, das zu machen, wenn es vereinbar ist. Wenn ich ein Präsenzmeeting habe, das in Präsenz angesetzt ist, dann kann ich nicht zwischendurch sagen, ich gehe jetzt. Aber wenn es die äußerlichen Rahmenbedingungen zulassen, dann ist das schon überall umgesetzt. Aber messen kann ich es nicht.
Nee, das ist einfach eine spannende Frage, weil ich häufig den Eindruck habe, dass, genau wie du sagst, man ganz viel zurückbekommt und ja, da weitere Beobachtungspunkte sammle.
Ja, am messen kann ich es nicht.
Ja. Jetzt hast du am Anfang gesagt, du hast erst in Teilzeit gearbeitet, dann wieder in Vollzeit. Welche Modelle hast du noch so ausprobiert? Vielleicht gibt es ja noch ein drittes. Und was hat sich so für dich gezeigt? Was waren die Vor- und die Nachteile?
Also ich habe nur zwischen Teilzeit und Vollzeit immer mal wieder gewechselt, aber auch auf unterschiedlichen Jobs. Und habe Teilzeit mal mit einer 4-Tage-Woche gemacht und mal mit Stundenreduzierung am Tag und habe das immer wieder so gemacht, wie ich es gerade brauchte. Und wie viel das Unternehmen zugelassen hat, wie viel bei mir, wie es überhaupt funktionierte. Und ich glaube, das muss jeder für sich mit seiner Betreuungssituation klar machen. Ich fand es mal ganz toll, dass ich mal einen freien Tag hatte, wo ich dann auch wirklich mal was anderes geschafft habe. Wenn aber mein Mama-Herz wieder zu doll durchkam, dass ich sagte, ich würde aber gerne nachmittags die 3 Stunden bei den Kindern sein, dann war es wieder gut, dass ich täglich die Arbeitszeit reduziert habe. Und ich hatte das Glück, dass ich damals sehr verständige Chefs hatten, die den Weg auch mitgegangen sind. Das ist total wichtig, die einfach gesagt haben, okay, es ist wichtig, dass der Laden läuft. Ja. Genau, und ich bin auch nie auf 20 Stunden gegangen. Das muss ich dazu sagen. Ich habe immer mindestens 30 Stunden gearbeitet. Und das war das bei mir mit dem Geben und Nehmen von Flexibilität, was ich vorhin gesagt habe, was mir wichtig ist. Und weil ich weiß, dass ich in 20 Stunden meine Stelle nie hätte machen können. Also eine Führungskraft mit 20 Stunden ist echt schon schwierig. Und Jobshare ist bei uns noch nicht etabliert.
Ja, und da jemand Passendes zu finden, ist man natürlich auch nicht ganz einfach.
Genau, also vor allen Dingen, wenn du dir über einen Führungsjob Gedanken machst.
Ja, Aber ja, dann hast du im Grunde reduzierte Vollzeit gemacht. Ich finde, manchmal Teilzeit wirkt auch so ein bisschen ja, weniger wertschätzend, als eben zum Beispiel einfach zu sagen, ja, 30 Stunden, das ist ja.
Genau, 30 Stunden ist schon ganz schön viel. Ja, genau. Aber nee, es war eine, und das war so, dass ich auch die Flexibilität dann hatte, auch mal zu sagen, so, ich nehme jetzt mal einen ganzen Tag frei, ja, wenn es passte. Mhm. Heißt nicht, dass ich dann nicht zwischendurch mal mein damals noch BlackBerry, heute mein normales Mobiltelefon rausgeholt habe, um mal zu gucken, brennt was? Mhm. Auch das ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Mhm. Und führt nicht dazu, dass ich nicht trotzdem abschalten kann oder Tag im Garten wursteln kann.
Mhm. Naja. Wie hast du erkannt, wann der richtige Zeitpunkt ist, um das mal zu verändern, dein Modell? Also die Tage anders aufzuteilen oder einen freien Tag oder wieder auf Vollzeit zu gehen?
Ich glaube, das war immer abhängig von den Aufgaben, die ich hatte. Mhm. Und wenn ich dann gemerkt habe, oh, das passt jetzt aber nicht, das passt für mein Führungsselbstverständnis nicht, dass ich einen Tag zu Hause bin, dann habe ich einfach gesagt, so, ich ändere das jetzt mal. Bin zu meinem Chef gegangen und habe gesagt, ich würde das jetzt gerne anders machen. Mhm. Und auch da war das Thema, du musst sicherstellen, dass dein Laden läuft.
Ja.
Ja.
Das klingt sehr spannend und es klingt auch, als wäre es ein Indiz dafür, dass du es geschafft hast, dir ja auch deine Stellen, deine Aufgaben immer wieder wahrscheinlich neu zu gestalten, andere Dinge zu tun, damit du eben so abwechslungsreich auch arbeiten kannst. Wie hast du das genau gemacht? Was verändert sich in deinen Rollen und wie gehst du das an?
Das ist total spannend, Elisabeth, weil ich letztens auch diese Frage oder weil mir diese Frage gestellt wurde. Hast du deine Karriere geplant? Nein, habe ich nicht. Nein, habe ich nicht. Ich habe meine Karriere nicht geplant. Was für mich wichtig ist als berufliches Ziel, ist zufrieden zu sein und was Spannendes zu machen.
Ja.
Und immer ein bisschen gefordert zu werden und keine Langeweile zu haben. Mhm. Und ich glaube, das ist das Thema. Und ich glaube, ich bin mir relativ sicher, dass ich einen guten Job gemacht habe auf den vorherigen Stellen, weil sonst wäre ich nicht da, wo ich bin. Mhm. Es gibt bei uns keine Quote, zumindest keine ausgesprochene Quote. Also ich weiß, ich bin nicht dahin gekommen, wo ich bin, weil ich eine Frau bin.
Ja.
Und von daher war es, glaube ich, ich habe was einigermaßen gut gemacht. Man hat mein Potenzial gesehen und dann durfte ich das nächste machen.
Mhm. Ja, und sich einfach dann grundsätzlich zu präsentieren, seine Werte klar zu haben und da immer dran zu bleiben, ist dann scheinbar auch das Ding, das du so vorantreibst, das Geheimnis. Ja.
Genau, aber das auch nicht zu, ja, das war, glaube ich, immer in mir drin. Mhm. Also ich habe da nicht irgendwie gesagt, so, das muss ich jetzt aber machen und so muss ich mich jetzt aber verhalten, weil, wie gesagt, ich hatte keine Role Models in dem Sinne, die mir das so vorgelebt haben. Mhm. Und ja, vielleicht intuitiv da gerade alles richtig gemacht.
Ja, oder eben einfach sehr früh erkannt, dass es dein eigenen Weg ist, den du gestalten musst. Und dass du dich eben an dir, deinen Regeln, deinen Werten orientieren musst. Das ist ja genau das, was du dann sowohl in deiner Mutterrolle als auch in deiner Führungsrolle.
Also
in der
Führungsrolle, genau.
Mhm. Ja. Ja, wirklich, wirklich spannend. Also ich erkenne ein paar Parallelen auch zu denen, wie ich das mittlerweile mache.
Würde ich auch so sehen. Ich glaube, ich könnte hier in der Moderatorenrolle sitzen und dich jetzt fragen. Mhm. Und ich glaube, da würde ich sehr viel Ähnliches hören.
Ja, also auf die letzte Frage hätte ich, glaube ich, auch sehr ähnlich geantwortet. Ja, deswegen habe ich hier gerade schon so wenig. Aber das ist ja auch mal ganz schön.
Ja, das ist sehr schön, finde ich auch.
Ja. Dann interessiert mich so dieses ganze Thema Vorurteile in der Arbeitswelt. Also du hast jetzt gerade gesagt, du bist eher eine der wenigen Frauen.
Gewesen.
Mhm. Was hast du denn vielleicht mal so erlebt an Vorurteilen oder auch mal Kontra gegeben? Gibt es da vielleicht Situationen, wo du sagst, das war irgendwie komisch oder da habe ich was über mich gelernt, die du hier teilen kannst?
Ich habe einmal eine Situation gehabt in der Teilzeitwelt. Mhm. Die war total prägend. Das ist ein Satz, den ich immer noch habe. Da ist ein Kollege von mir gekommen. Wir haben uns auf der Treppe begegnet und er sagte dann um 15 Uhr, als ich gegangen bin, ach ja, das ist sehr schön, Sie müssen nicht so flexibel sein und können ja jetzt schon gehen. Und da habe ich gesagt, nee, ich brauche keine Flexibilität. Ich erfahre freitags, dass ich am Sonntag nach Argentinien fliege.
Ja.
Ich brauche keine Flexibilität, das stimmt.
Mhm.
Da habe ich immer Kontra gegeben.
Mhm.
Und ja, es gab so ein paar andere Sachen, wo als Frau, nicht unbedingt als Mutter, wo mir mal ein Satz entgegengebracht wurde von einem höhergestellten Menschen, der irgendwann mal sagte, ach, ja, Frauen kennen Sie eine, kennen Sie alle, wo ich gesagt habe, oh, wissen Sie, was das Schöne ist? Und da habe ich meine Schlagfertigkeit zum ersten Mal richtig ausgelegt. Mhm. Wissen Sie, was das Schöne ist? Das ist bei Männern nicht anders. Mhm. Und da war ich, also das war wirklich, da erinnere ich mich dran, das sind so zwei Momente, wo ich wirklich gedacht habe, ja, ich bin groß, ich bin stark, ich schaffe das, ich hau das jetzt mal raus, um einfach mal einen Punkt zu machen. Ansonsten habe ich immer ganz, ganz tolle Führungskräfte gehabt, die mir nie eine gläserne Decke haben spüren lassen.
Das ist echt wichtig.
Das ist total besonders wichtig. Mhm. Und das war wirklich ganz, ganz toll. Und ich habe meinem Chef gesagt, als ich zum ersten Mal in diese Rolle gekommen bin, dass ich Hauptabteilungsleiterin wurde, da habe ich gesagt, ich so, boah, ich finde dich ganz schön mutig. Ich habe gerade zwei kleine Kinder, du kennst meine persönliche Situation und ich finde dich sehr mutig. Und er sagte, ja, er findet sich selber auch sehr mutig. Also das war so, wo ich gesagt habe, ich hätte damit nie gerechnet und ich hätte diese Stelle auch nie eingefordert.
Ja.
Und ja, bin damit aber immer offen umgegangen. Mhm. Ja.
Ja. Aber das ist, glaube ich, auch was, was vielleicht ein bisschen typisch weiblich ist, nicht so ganz fordernd ranzugehen, sondern eben so eine Führungskraft zu brauchen, die dann mal sagt, ich traue dir das zu, Kirsten, du machst hier einen phänomenalen Job, wir probieren das einfach mal.
Genau.
Die also so ein bisschen ermutigend rangeht.
Ja.
Und weniger, sie hat doch nicht geschrien, sie will bestimmt nicht.
Genau, ja. Ja.
Weil dann geschrien hättest du vielleicht in der Situation
nicht. Ich hätte gar nicht geschrien. So, nee, in der Situation hätte ich gar nicht geschrien. Nee, bloß nicht.
Genau, und das ist vielleicht dann nochmal was sich die Führungskräfte hier mitnehmen können.
Ja, also ich glaube, das ist der Tipp, den man allen geben darf. Augen auf bei der Chefauswahl.
Ja, das stimmt.
Ne?
Das
ist Augen auf bei der Partnerwahl. Ist viel besser als bei der Partnerwahl, genau.
Ja. Doch, das ist ein guter Spruch. Ja, genau. Ja. Die Chefs dann auch wirklich mal fragen, welche weiblichen Protégés sie so hatten, was so ihre Erfolgsbilanz ist.
Genau, und selbst wenn sie keine hatten, einfach zu sagen, du bist Vater, wie siehst du das denn?
Ja.
Ja.
Das macht echt einen Unterschied.
Voll.
Ja. Ach, ich könnte ewig mit dir weiterreden. Wirklich.
Das ist doch total kurzweilig.
Ja.
Ich habe noch nicht auf die Uhr geguckt, Elisabeth.
Nee, das geht auch noch ein bisschen weiter.
Sehr schön.
Der Podcast ist ja immer in so bestimmten Abschnitten unterteilt.
Ja.
Aber was mir wichtig ist, ist, dass du auch was vom Podcast hast. Gibt es also irgendwas, was die Hörerschaft des Podcasts für dich tun kann? Was dich interessiert? Eine Frage, die du hast? Feedback, das du brauchst? Gibt es da was?
Das Feedback, was ich brauche, hole ich mir gerade von Menschen, die mir nahestehen, die mir genau, die mich da unterstützen, wo ich sie brauche. Also das habe ich auch gelernt, mir Hilfe zu holen, jetzt, wenn ich Hilfe brauche, bei was auch immer für Themen.
Mhm. Ja, das ist auch wichtig. Genau.
Also ich glaube, das ist wichtig.
Mhm.
Und das ist nicht nur in der Organisationsrolle, dass ich sage, was ist denn wichtig, dass ich meinen Alltag gewuppt bekomme, dass es bei uns noch eine Wohnung bleibt und keine Müllansammlung und, und.
Ja. Ja, so einen kleinen Close Circle zu haben.
Genau.
Von Vertrauten, die man mal wirklich ein paar Dinge fragen kann, wo man sich unsicher ist. Das ist echt wichtig. Ja, was habe ich denn vergessen zu fragen? Was hättest du noch erzählen wollen? Dinge, die du teilen möchtest?
Also ich glaube, das Thema Augen auf bei der Chefwahl ist sehr wichtig, da ein gutes Verhältnis zu seinen Vorgesetzten zu haben, die einen auch fördern, die einen fordern, die einem ehrliches Feedback geben. Ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig. Das ist nicht nur wichtig für Mütter, das ist in Summe total wichtig.
Ja.
Und da habe ich bis jetzt wirklich immer Glück gehabt. Und das das hat mir, glaube ich, sehr geholfen.
Ja. Wie erkennst du denn einen guten Chef? Also du hast eben schon gesagt, nochmal so nach der Rolle fragen, wie er die eigene Vaterrolle lebt.
Genau, Vaterrolle oder Mutterrolle. Aber das Thema Authentizität, ehrliches Interesse, wertschätzender Umgang miteinander und auch das Thema klare Regeln setzen, ne? Was geht, was geht nicht.
Ja.
Genau. Und dann zu wissen, was ist denn mein Spiel, das ich mitspielen kann? Was sind denn die Spielregeln? Also wirklich offene, transparente Spielregeln zu haben, um nicht zu sagen, hier gibt es irgendwas, was unausgesprochen ist. Und deshalb da eine gläserne Decke zu haben, weil du es einfach gar nicht siehst.
Ja, das ist echt wichtig.
Das stimmt. Das ist wichtig.
Ja, ich glaube, so dieses Thema auch bei der Führungskraft zu wissen, was deren Werte sind und Maßstäbe.
Genau.
Das ist ja so das Übergeordnete dessen, was du beschreibst.
Und wenn ich weiß, dass meine Führungskraft Teilzeit nicht sieht und ich sie davon auch nicht überzeugen kann, dann ist es auch der Kampf gegen Windmühlen. Und da muss ich, glaube ich, wissen, was sind denn meine Windmühlen? Wie stark bin ich denn? Wo kann ich kämpfen? Was kann ich bewegen? Was kann ich nicht bewegen?
Ja, wichtige Tipps. Also im Bewerbungsgespräch.
Genau.
Zumindest bei so einem Probearbeitstag.
Ja,
wirklich
genau.
Wirklich mal genau hingucken.
Wirklich mal hingucken und auch Werteabgleich. Ja.
Ich glaube, das können sich alle hier gut mitnehmen als Appell. Ja, du weißt, ich bin ein Freund von Spielen und ich habe gerade schon ganz neidisch auf deine schlagfertigen Antworten geguckt. Ah. Denn ich finde es manchmal gar nicht so leicht, wenn einem irgendwie jemand so eine Phrase, so einen Spruch entgegenschleudert, genau im richtigen Moment dann was Passendes zu sagen, was nach Möglichkeit den Gegenüber auch irgendwie zum Nachdenken bringt und damit eine nachhaltige Veränderung bewirkt.
Ja,
und deswegen
finde ich auch nicht leicht. Ne? Also ich bin auch sehr froh, dass ich bei diesen zwei Malen, die mich geprägt haben, die mir prägend im Kopf geblieben sind, dass ich es da geschafft habe. Da bin ich immer noch stolz.
Ja, kannst du, glaube ich, sein. Also ich fand es gerade richtig gut. Ja, im Phrasenverdrescher nehmen wir all die Dinge auseinander, bei denen wir vielleicht nicht ganz so schlagfertig waren oder die wir häufiger mal gehört haben. Und ich bin gespannt, was du mitgebracht hast. Welche Phrase nervt dich denn, die dir dann vielleicht mal entgegengeschleudert ist oder die du gehört hast, wo du gedacht hast, echt jetzt?
Ja, es ist die Phrase, Gott sei Dank, dass ich mich darauf vorbereiten konnte, weil sonst wüsste ich jetzt nichts. Es ist die Phrase, du bist eine Rabenmutter, warum wolltest du denn überhaupt Kinder haben, wenn du Karriere machen willst?
Das ist so krass, wirklich was,
warum willst du Kinder haben, um sie fremd zu betreuen?
Ja.
Das ist was, wo ich sage, ihr habt es leider alle noch nicht verstanden, also auch von Frauen das gesagt zu bekommen.
Das schwingt manchmal mit, manchmal wird es auch richtig ausgesprochen. Ne? Mhm. Also das, ja, habe ich leider auch schon gehört.
Mhm.
Was hast du drauf gesagt? Hattest du schon mal eine schlagfertige Antwort oder wie geht es dir damit?
Ich habe keine schlagfertige Antwort darauf, weil das ja so ins Innerste geht. Das geht ja tiefer rein.
Ja, genau.
Ne? Das ist ja nicht so, ja, ich muss flexibel sein oder ich habe mal einen Spruch raus, der generell Women-Bashing ist. Das geht schon tief ins Innerste und deshalb habe ich da keine schlagfertige Antwort. Sag dann aber immer, das darf jeder für sich entscheiden. Und das ist für mich so dieses, was ich nehme, um es zu entkräften, wenn ich nicht gleich weggehe.
Mhm.
Je nachdem, was für eine Situation das ist, das sage ich halt einfach, du, jeder darf sein Lebensmodell selber bestimmen.
Mhm.
Und so sehr, wie ich dein Lebensmodell nicht in Frage stelle, solltest du am besten meins auch nicht in Frage stellen.
Ja.
Weil ich glaube, das ist, es gibt Pros für alles, es gibt Cons für alles und aber das ist wirklich was, ja.
Ja. Mir hat geholfen, dass ich mal eine tolle Studie dazu gelesen habe, sogar von der Harvard University, die rausgefunden haben, dass Kinder von berufstätigen Müttern tatsächlich später im Leben erfolgreicher sind, erfolgreicher und zufriedener und besonders Frauen ein gutes Vorbild für ihre Töchter sein können.
Ja.
Die Töchter haben danach tendenziell mehr Führungsverantwortung, ein höheres Gehalt und sind selbstbewusster auch darin, das einzufordern, arbeiten mehr. Aber auch die Männer, was ich sehr spannend finde, machen mehr Care-Arbeit und haben einen stärkeren Sinn für Gleichberechtigung, was ich persönlich auch sehr wichtig finde.
Total wichtig.
Denn den Vätern entgeht ja häufig auch was, wenn sie so in diese Rolle des Ernährers reingedrängt werden und sich nicht frei entscheiden können. Seit ich diese Studie gelesen habe, muss ich sagen, belastet mich zumindest dieser Vorwurf nicht so. Wenn er kommt, dann kann ich für mich leichter sagen, es ist alles gut, es trifft mich jetzt nicht tief im Kern, sondern ich weiß, ich mache das, wie ich es mache, weil ich weiß, dass es für mich funktioniert und dass ich es auch nicht falsch mache in dem Sinne, weil ich ja ein gutes Vorbild auch sein möchte.
Genau, und ich glaube, dieses gute Vorbild, was wahnsinnig wichtig ist, ist auch wichtig für, wir haben alle im Zweifel zwei gesagt, bis dass der Tod uns scheidet. Leider zeigt die Statistik, ist nicht so.
Ja.
Also, ne? Sonst müssten relativ viele Menschen relativ früh sterben, was nicht der Fall ist bei den Scheidungsraten und Trennungsraten, die es heute gibt. Und da einfach auch zu sagen, ich lebe auch meinen Kindern vor, dass wir auf zwei Beinen stehen. Das hat nichts mit Führung oder Karriere zu tun, sondern das hat was mit Berufstätigkeit grundsätzlich zu tun, dass wir auf zwei Beinen stehen, dass die finanziellen Lasten von beiden getragen werden, weil es sind ja finanzielle Aufgaben, auch wenn es jetzt nicht Lasten, aber dass es von beiden getragen wird, dass jeder für sich sorgen kann, wenn was passiert und dass auch wenn mal bei einem was nicht so gut läuft, dass die andere Person dann da ist und dass es auch da eine Gleichberechtigung gibt. Und das ist mir sehr, sehr wichtig.
Ja.
Auch das auszustrahlen, wenn bei meinem Partner mal was nicht so läuft, dass ich sage, macht nichts. Mhm. Ich bin ja auch noch da.
Genau.
Wir schaffen das gemeinsam.
Ja.
Und dann müssen wir vielleicht den Gürtel enger schnallen, aber es ist nicht so, dass wir irgendwie existenzbedroht sind, wenn es nur einen Erwerbstätigen gibt und der dann seinen Job verliert.
Genau. Und damit lieferst du sogar noch mehr Argumente, ne? Eine
ja.
bessere Risikobalance. Die Vorbildwirkung hatten wir gerade, die sich
genau.
positiv auf die Kinder auswirkt. Was ich ja, mir vorstellen könnte, dass dahinter steckt, wenn jemand sowas sagt, genau wie du sagst, es geht so ins Innere, da sind dann ja auch immer persönliche Themen dahinter.
Ganz
ne?
klar.
Also jemand, der sagt, boah, warum hast du denn Kinder bekommen, wenn du jetzt so viel arbeitest, würde entweder vielleicht selbst gerne mehr arbeiten, ist vielleicht selbst
genau.
irgendwie frustriert, spürt, was für eine Last die Care-Arbeit ist, spürt auch eine Ungerechtigkeit vielleicht in der Beziehung oder hat einfach eben vielleicht auch selbst so eine Rollenerwartung stark verinnerlicht und sich davon noch nicht selbst irgendwie frei gemacht oder sich zumindest mal damit auseinandergesetzt.
Ja.
Und deswegen ist das echt ein schwieriger Spruch. Und ich könnte mir vorstellen, dass sowas, wie du es am Anfang gesagt hast, so nach dem Motto, ich bin für Toleranz, du auch.
Genau.
da vielleicht am besten ist. Ne?
Ja, glaube ich auch.
Ja.
Und
ja.
Im Zweifelsfall einfach mal zur Not klein beigeben und sagen, okay, I hear what you say, ist für mich ein anderer Weg.
Mhm.
Ist aber alles gut, wenn du das so siehst. Ne?
Ja, oder genau, jeder hat seinen eigenen Weg.
Genau.
Deiner ist deiner, meiner ist meiner.
Ja. Genau das, deiner ist deiner, meiner ist meiner und ich muss jeden Morgen in meinen Spiegel gucken.
Mhm. Ja.
Und nicht in deinen, ne?
Naja,
also
genau.
Ich muss in meinen gucken.
Mhm. Das ist eine gute Antwort auf die
ja.
Phrase. Ja. Willst du noch was zerlegen? Oder?
Hast du was ich zerlegen soll?
Ja, also was ich spannend fände, wäre dieses, was du ein bisschen angeteasert hast mit, wenn die Führungskraft werden möchte, muss sie aber richtig Vollzeit arbeiten. Da hast du was in die Richtung gesagt.
Ja.
Und Führungskraft geht nur in Vollzeit. Da bist du so ein bisschen das Gegenbeispiel, aber das habe ich schon oft gehört.
Ja, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, ne? Weil ich ja selber auch Führungskraft bin und auch Führungskräfte führe. Und ich glaube, dass Führung auch in Teilzeit geht. Und ich glaube, dass Führung auch im Jobshare geht.
Ja.
Aber ich glaube, da musst du wahnsinnig gut abgestimmt sein. Und das Thema Führung in Teilzeit hängt natürlich auch von deiner Führungsspanne ab.
Mhm.
Und ich finde das selber sehr, sehr schwierig. Wo machst du, bei welcher Führungsspanne sagst du, es funktioniert, wo funktioniert es nicht? Auch von der sonstigen Aufgabe, die mit da verbunden ist, weil wir sind ja alle nicht nur Führungskräfte.
Hm.
Wir haben ja meistens immer noch einen Job, der zu der Führungskraft dazugehört.
Ja.
Und da finde ich es auch selber ganz schön schwierig. Also ich habe das mit 4 Tagen hingekriegt und mit 8 Stunden, weil es ein echt kleines Team war oder mit weniger als 8 Stunden mal, je nachdem, wie ich das dann gelebt habe, weil es ein kleines Team war. Ich könnte mir jetzt auch vorstellen, meine Arbeitszeit um 10% zu reduzieren, das heißt, einen halben Nachmittag frei zu haben. Und ich glaube, das wird auch gar nicht so schlimm auffallen, weil das die Flexibilität ist, die wir uns nehmen.
Ja.
Und ich glaube, das ist viel, viel wichtiger, da zu sagen, ich gebe und nehme und habe Flexibilität und es ist nicht schlimm, wenn ich mich abends nochmal hinsetze und nochmal ein paar Mails lese.
Jetzt hast du das natürlich komplett reflektiert. Jemand, der so raushaut, Führung geht nur in Vollzeit, haut das vielleicht raus und übersieht dann vielleicht auch mögliche Potenzialträger, die gerade nicht in Vollzeit arbeiten. Hast du eine Idee, wie wir das stärker auf den Punkt bringen können? Dieses Reflektieren, Überlegen, was geht, was nicht geht? Also würdest du zum Beispiel, wenn dann sowas wie, ach, dann bin ich eine schlechte Führungskraft, wenn du gerade in Teilzeit arbeitest, oder dann ist Kollegin X eine schlechte Führungskraft? Sowas könnte man vielleicht mal versuchen, kann aber natürlich auch nach hinten losgehen. Ne?
Ich glaube, das geht nach hinten los für die Menschen, die so eine Einstellung haben. Ich glaube, du musst, wenn du sowas angehst und einen Menschen, der so eingestellt ist, musst du mit ganz klar deinem Modell überzeugen. Wie würdest du denn Führung in Teilzeit gestalten können? Was heißt das denn für dich? Was heißt denn Teilzeit? Und wie würdest du sicherstellen, dass der Job gemacht wird?
Ja.
Was könntest du von dem Job abgeben, damit du ihn in der Zeit, die dir zur Verfügung steht, machen kannst? Oder wie viel, was sind die Regeln? Und ich glaube, das ist ganz wichtig, die Regeln vorab für dich mit zu definieren, um dann damit reinzugehen.
Ja, ich habe nur ein bisschen die Fürchtung, wenn man dann sagen würde, nach den aktuellen Regeln oder so wie der Job definiert ist, kriegt man noch nicht so richtig jemanden dazu, anders nachzudenken, oder?
Augen auf bei der Führungskraftauswahl. Also ich glaube, das sind schon Sachen, je nachdem, wie dein Verhältnis zu der Führungskraft ist und auch der danach gelegenen Führungskraft, wenn du dir um eine weitere Stelle Gedanken machst, ist es ja wichtig, da zu argumentieren und sachlich zu argumentieren und zu argumentieren, was geht und was nicht geht und was sind denn vielleicht die Vorteile.
Ja.
Also ich glaube, das ist ganz wichtig, da nicht sofort den Mut zu verlieren, aber auch zu gucken, ist es das richtige Spiel? Kann ich dieses Spielfeld überhaupt bespielen?
Ja. Ja, also ich hadere noch so ein bisschen mit der wirklich guten Antwort, weil im 1:1, wenn man drüber spricht, bin ich total bei dir, ne? Dann erklärt man es, dann spricht man drüber, was zum Job gehört, was man weglassen kann, wie die Prioritäten sind, wie die Erwartungshaltungen sind. Aber jemand, der sowas raushaut, der hat ja dann doch so ein starkes Vorurteil in die Richtung. Und ich habe noch nicht so richtig einen Anpack gefunden, deswegen ist das auch so eine Phrase, die mich triggert, was man da antworten kann. Also ob es wirklich dann so in die Richtung geht, ja, aber eben bei Franzi Kühne funktioniert das doch oder
Das wäre für mich das komplett Falsche.
Ja.
Wenn irgendwer zu mir kommen würde und sagt, bei Franzi Kühne funktioniert es, dann würde ich sagen, ja, aber Entschuldigung, wir sind Dr. Oetker. Also du musst das immer in dein Spielfeld setzen, wo du arbeitest, wo du stehst, was gefordert wird und probieren, damit reinzugehen.
Ja.
Also ich glaube auch mit anderen uns zu vergleichen, zu sagen, ja, aber warum haben denn die schicken Startups irgendwie einen Tischkicker da und wir haben keinen? Ja, genau.
Da gucken alle dann so ein bisschen betreten und denken sich, ja. So.
Genau. Also, ne? Also ich glaube, du musst schon sehr, sehr Vergleiche bringen da nichts. Meiner Meinung nach.
Ja, ich kann mir das vorstellen. Ich habe keinen guten Trick. Was dein Chef damals gesagt hat mit dem, er fand sich selbst mutig. Vielleicht ist das so ein Ansatz zu sagen, da muss man mutig sein. Ne?
Genau.
Ist was für mutige Chefs.
Für mutige Chefs, aber die eine komplett konträre Haltung haben zu Themen, die kriegst du nicht umgedreht. Oder wenn es Unternehmensvorgaben gibt, dass du sagst, ab der Ebene geht kein Teilzeit mehr, dann wird es schwierig. Dann steht da Tropfen, hüllt den Stein. Was dir aber nicht hilft, wenn du gerade Mutter geworden bist und in den Job zurückkommen willst, dann kannst du es vergessen. Da ist nichts mit steter Tropfen. Also da.
Ja, das stimmt.
Na?
Ja, und es geht ja auch darum, dass diejenigen, die sowas hören, was sagen, um eben dann tatsächlich per stetem Tropfen doch was zu verändern.
Genau.
Aber ich finde, das ist gar nicht so blöd. Wenn jemand sagt, ne, Führung geht doch nur in Vollzeit und man sagt, das ist was für mutige Chefs, dann packt es denjenigen vielleicht so ein bisschen bei der Ehre und ist trotzdem nah an den Tatsachen, oder?
Genau, aber die Frage ist, mit was gehst du rein? Ne? Was ist denn meine Teilzeit, mit der ich reingehe?
Ja,
also 9 bis 2, Entschuldigung, nein.
Naja.
Also da wird es auch bei mir jedes Mal eine Entschuldigung, nein, geht nicht bekommen. Naja.
Da sind wir total einer Meinung und trotzdem braucht man manchmal so, ohne lange auszuholen, irgendwie sowas, was man einmal sagen kann.
Was du einmal sagst, bevor du dann auf deine
Argumentation eingehst.
Punkte gehst, ja, das stimmt.
Oder die auch vertagst auf einen Moment, wenn jemand nicht gerade irgendwie eigentlich über eine Potenzialträgerliste nachdenkt oder so.
Ja.
Ja, ich glaube, wir haben was gefunden. Das hat echt geholfen, Kirsten.
Schön.
Weil ich finde das so wichtig, bin auch nicht natürlicherweise schlagfertig und ich glaube einfach, es gibt so viele Leute, die mal sowas hören und die im richtigen Moment dann was Tolles sagen können und verändern dann Tropfen für Tropfen, schlagfertige Antwort für schlagfertige Antwort,
das stimmt.
Echt die Situation.
Ja, das stimmt.
Ach toll, das freut mich.
Ja, mich auch.
Ja, dann haben wir zwei tolle Phrasen verdroschen. Und am Ende frage ich natürlich auch immer noch alle meine Gäste nach Empfehlungen, die sie so haben. Bücher, die sie mögen, Podcasts, die sie gerne hören, Videos, Filme, was auch immer. Medium ist völlig egal. Aber hast du in letzter Zeit irgendwie mal was, ist dir was begegnet, wo du sagst, oh, da habe ich was mitgenommen, das hat mich inspiriert?
Ja. Aber das ist jetzt gar nicht einfach. Das passt auch gar nicht zu dem, was du jetzt hören möchtest. Aber ich sage es jetzt trotzdem.
Ja.
Also was wichtig ist, meiner Meinung nach, ist für alle, sich ein richtiges Netzwerk zu suchen, sich mit den richtigen Menschen zu umgeben, die einem weiterhelfen können. Das kann Working Hard Loud Circle sein. Davon gibt es ganz tolle. Also alle, die gerade was suchen, Katharina Krenz mit Working Hard Loud for Leadership oder Working Out Loud for Women. Groß auf LinkedIn. Totale Empfehlung. Wenn ich nicht weiß, an wen ich mich wenden soll, um genau was du gesagt hast, strukturiert mal in 12 Wochen sowas zu durchlaufen und an meinen Zielen zu arbeiten.
Ja. Auch selbst eine ganz inspirierende Person.
Eine ganz tolle Person, genau.
Ja.
Ich, ja.
Also einfach auch auf LinkedIn folgen,
ist glaube ich ein guter genau, Tipp. Genau, auf LinkedIn folgen. Mhm. Und aber ansonsten ein Netzwerk holen, eine Mentorin holen.
Ja.
Das muss jetzt nicht durch so ein tolles Programm wie das Cross-Mentoring sein, wo ich wirklich ein Jahr super begleitet werde und eine inspirierende Person an meiner Seite habe, aber einfach mal zu sagen, zum Kollegen, zur Kollegin, zu irgendwem aus einem anderen Fachbereich zu gehen und zu sagen, so, ich brauche dich jetzt mal. Ja. Ich brauche jetzt mal so einen Spiegel. Ich möchte das gerne mal mit wem durchgehen. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
Mhm. Habe ich mich mittlerweile auch ein paar Mal getraut und immer positive Ergebnisse bekommen. Mhm. Weil genau wie du am Anfang gesagt hast, die meisten Leute geben gerne mal was zurück, mhm. haben auch gerne selbst mal die Möglichkeit, was zu reflektieren. Mhm. Ja. Und das Cross-Mentoring OWL packen wir natürlich in die Shownotes von Anja Schulte. Ja. Wirklich ein tolles Programm.
Ganz ich glaube, in anderen Programm.
Regionen gibt es sowas auch.
Ich ja, es gibt, überall, aber relativ viele Programme, also auch Mentor.me, ne?
Ja,
übergreifend, einfach zu sagen, okay, ich brauche jetzt hier mal Unterstützung. Mhm. Also es gibt tolle Programme und es gibt auch im Unternehmen immer wieder, egal wo man ist, tolle Menschen, die sagen, ja, ich bin bereit, diese Rolle auf wahrzunehmen.
Ja.
Führungskräfte, weil das ist ja das, was wir mithaben. Also neben dem Management haben wir ja unsere Führung.
Genau.
Und ja.
Ja, und das kann manchmal ganz informell sein.
Dass genau, es kann nur beim Lunch sein. Genau.
Und mal strukturiert.
Genau.
Ja, sehr toller Tipp. Ich glaube, da können alle gut mitgehen. Also sich ein gutes Netzwerk aufzubauen. Ja. Einfach auch mal mutig nach Mentoren zu fragen. Und
genau.
Das auch ganz niederschwellig mal anzufangen.
Ja. Da ist eine tolle Person. Erstens, ich möchte dich gerne kennenlernen, deinen Weg erfahren und ich brauche Unterstützung.
Ja. Dann das Programm Course Mentoring OWL und Working Out Loud.
Genau, Working Out Loud auf jeden Fall. Katha ist da wirklich großartig.
Ja, dann haben wir ganz viel mitgenommen, liebe Kirsten. Ich bin wirklich, wirklich froh, dass du hier warst. Also ich habe dich als eine der allerersten angeschrieben und ich habe mich auf diese Folge ganz besonders gefreut, das muss ich sagen.
Danke, liebe Elisabeth.
Und ich hoffe, dass es den Hörern genauso geht und dass sie aus deiner inspirierenden Geschichte, aus der Art, wie du völlig selbstbewusst, mit ganz klarer Kante, aber dann eben auch so klar, dass was draus werden kann, also dass damit was, dass man was anfangen kann, dass du da so durch die Welt gehst und dabei so inspirierend bist, das ist wunderschön, behalte dir das und ich glaube, da haben alle was mitgenommen.
Vielen Dank. Danke, Elisabeth, für das Feedback.
Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis bald bei Work Life Rebels.